Genau. Alles führt mich dazu, Kollegen, haben mir einmal einen Witz geschickt. Da geht es so, ein Fisch, die kennen wahrscheinlich, ein Fisch, ein Krokodil und was ist das noch gewesen? Ein Vogel treffen sich in der Schule nach der Ferien oder vor der Ferien, natürlich miteinander austauschen, die kleinen Knöpfe. Und der Fisch sagt, oh, mein Vater kann schwimmen, meine Mutter kann schwimmen, ich kann schwimmen, wir schwimmen nicht ins Meer. Am Fluss entlang, gell? Und dann kommt der Vogel und sagt, oh, mein Vater kann fliegen, meine Mutter kann fliegen, wir Kinder können fliegen, wir fliegen auf Spanien. Und dann kommt das Krokodil und sagt, mein Vater hat eine grosse Schnur, meine Mutter hat eine grosse Schnur, wir gehen auf Zürich. Nein, wir sind euch natürlich dankbar, dass ihr von Winterthur seid daher gekommen, eigentlich ganz gerne. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen berechtigt, Zürcher Witze zu machen, weil ich 3 Jahre zu Zürich in die Schule bin gegangen. Ja, die Buben dort wo ich ganz fest gerne. Jesus, es geht darum, wie können wir glücklich werden? Das ist ein Hammer-Jahresthema, es geht darum, dass wir glücklich werden. Und ich glaube, es ist so eine Sehnsucht von uns allen. Und wer ganz glücklich kann sein, das sehe ich immer bei meinen Kindern. Irgendwie ein Kind, die können so Glück ausdrücken, wie wir das nicht herbringen. Wir schauen da mal. He? Aber ich muss natürlich auch sagen, das Ganze hat auch eine Kehrseite. Gleich wie sie können glücklich sein können, können sie auch die andere Seite Emotionen zeigen, gell? Aber sie können glücklich sein. Und der Lukas hat ja Ende August ein paar Sachen gesagt zum Thema Überglücklichkeit und dort anknüpfen. Und die Welt um uns herum hat ja verschiedene Ideen, wie wir glücklich werden könnten. Zum Beispiel sagen sie, schau, wenn du ganz gesund bist, dann bist du glücklich. Oder wenn du eine glückliche Partnerschaft hast, eine nette Frau, einen netten Mann, natürlich einen hübschen Mann vor allem, dann bist du glücklich. Oder wenn du gute Freunde hast, das macht dich glücklich. Oder ein nettes Haus hilft natürlich auch, gell? Oder ein flottes Auto, Porsche Panamera, das wäre so ein kleiner Traum, gell? Oder eine richtig fette Lohnerhöhung macht auch glücklich. Wer von euch hat jetzt gerade die Lehre angefangen? Und wer ist gerade aus der Lehre gekommen und hat jetzt angefangen arbeiten? Also das sind jetzt all so Sättigungen unter uns, die wirklich glücklich sollten sein, weil bei denen ist das Gehalt massiv gestiegen, oder? Entweder hast du von 0 auf 600 Franken oder so, oder vielleicht ist es heute noch mehr, denn zu meiner Zeit war es noch 600. Aber jedenfalls ist euer Lohn massiv gestiegen. Und es gibt sogar eine so eine Weltkarte vom Glück, wo das die Leute am glücklichsten sein sollten. Und wenn wir das so ein bisschen anschauen, merken wir, wir sind in einem der glücklichsten Länder. Und gleich sind wir manchmal unglücklich, gell? Jetzt, die Wege zum Glück, ich glaube, die helfen. Aber es gibt Sättig, die helfen, glaube ich, noch mehr. Jesus gibt auch eine Landkarte zum Glück, sagt, schau, mit diesen Sachen kannst du glücklich werden. Und einer von diesen Punkten, den er sagt, ist, glücklich sind die, die arm sind vor Gott. Und ihnen gehört das Himmelreich. Irgendwie ein Gegensatz, wenn wir arm sind, gehört uns das Himmelreich und dann sind wir glücklich. Aber wir tun den Vers heute ein bisschen zusammen aufschlüsseln und es hat wirklich etwas damit zu tun, so tiefst glücklich zu werden. Andere Übersetzungen reden von geistlicher Armut, das ist vielleicht ein bisschen der bekannte Begriff und wir tun das heute ein bisschen zusammen anschauen, was das genau heisst. Der Vers steht am Anfang der Seligpreisungen, hat der Lukas schon kurz erwähnt. Und Jesus, von Jesus heisst es in Matthäus 4, dass er durch Dörfer ist gegangen und überall hat die gute Botschaft predigt und gleichzeitig die Kranken hat geheilt. Das hat dazu geführt, dass ganz viele Leute sind ihm nachgelaufen, weil sie wollen geheilt werden. Sie wollen ihr Grossi gebracht und ihren Sohn und ihren Bruder, der krank war und alle sollen geheilt werden. Weil eigentlich haben sie Glück gesucht. Gesundheit macht uns auch glücklich. Also als Jesus nachgelaufen hat, wollen glücklich werden und irgendwann geht Jesus ein bisschen weg von den Leuten, läuft auf einen Berg und alles läuft ihm hinten nach. Und dort fährt die Bergpredigt an. Und spannend ist das Erste, was Jesus sagt bei dieser Bergpredigt, ist, glücklich sind die, die das und das machen. Also Jesus hat irgendwie das Verlangen nach Glück von diesen Leuten, die ihm sind nachgelaufen, der wahrgenommen. Und er gesagt, ich sage euch jetzt mal, wie ihr glücklich werdet. Und das Erste, was er gesagt hat, ist, glücklich seid ihr, wenn ihr geistlich arm seid. Weil dann gehört euch das Himmelreich. Das Glücklichsein, wie der Lukas hat gesagt, wenn ich noch kurz wiederhole, dass wir im gleichen Punkt sind, hat damit zu tun, einfach wirklich volle Zufriedenheit zu haben, überglücklich zu sein. Und das Glück drückt sich in verschiedenen Sachen aus. Zum Beispiel, glücklich zu sein in diesem Kontext heisst, ein Teil von Gottes Reich zu sein, ein Teil von Gottes Familie zu sein. Zu wissen, ich habe eine Beziehung mit Gott, ich habe Frieden mit Gott. Das löst wahres Glück auf. Jeder von uns, der das erlebt, weiss, du kannst nie glücklicher sein, als wenn du von Gott angenommen bist. Und es hat auch damit zu tun, das Glück, das mit dem Reich Gottes, das mit Jesus ist angebrochen, das Glück zu erleben, das hat damit zu tun, dass das, was Gott tun will, in unserem Leben immer mehr Form annimmt. Das kann in Bezug auf körperliche Heilung sein, in Bezug auf finanzielle Versorgung oder irgendwelche Sachen, die Gott tun will, hat damit zu tun, dass wir Glück erleben. Und jetzt heisst es, dass die geistlich Armen glücklich werden. Das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise falsch verstehen. Geistlich arm. Es hat nichts damit zu tun, dass wir finanziell arm werden. Es hat nichts damit zu tun, dass wir Mönch oder Nonne werden, uns von allem Weltlichen trennen und irgendwo in ein Kloster gehen und ganz arm werden. Keine Angst, es hat nichts mit dem zu tun. Es hat auch nicht damit zu tun, dass wir irgendwie alle Reichtum eben abstreifen. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir arm wären an geistlichen Sachen. Weil es würde ja im Gegensatz stehen zum Rest vom Neuen Testament. Weil es heisst immer wieder, wir sollen voll Geistes sein, wir sollen voll sein mit dem, was Gott uns schenkt. Wir sollen die Geistesgaben brauchen, all das Zeug, das Gott uns reinlegt, das sollen wir brauchen. Wir sollen ja nicht arm sein an geistlichen Sachen. Es hat viel mehr mit der Haltung zu tun. Geistliche Armut hat viel mehr mit der Haltung zu tun, mit der Lebenseinstellung. Wir finden es schon im Alten Testament beim David. David ist einer, der es gelebt hat. Das heisst im Psalm 34, 19, heisst es, nahe ist der Herr denen, also nahe ist der Herr denen, hat ja etwas mit Glücklichsein zu tun, nicht mit dem Glücklichsein, das ich vorhin habe umschrieben, mit Gott nachzuziehen, dann sind wir glücklich. Also glücklich sind die, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Also geistliche Armut hat etwas mit dem zerbrochenen Herz zu tun. Also, wie gesagt, ja, immer die Herzen, gell, die verbrochen sind, dann blitzt wieder durch, wenn eine Beziehung auseinandergeht, was auch immer. Es hat nicht viel mit dem zu tun. Es hat mit einer Haltung zu tun, die merkt, ich habe Fehler gemacht, ich arbeite es selber nicht und brauche Gottes Hilfe. Also, geistliche Armut ist eine Haltung, die das Vertrauen auf Gott setzt, die merkt, ich arbeite es selber nicht, ich brauche Gottes Hilfe. Und ich vertraue, dass Gott mir hilft. Das hat mit einem zerbrochenen Herz zu tun. Es heisst aber dann nicht, sich selber zu kritisieren. Es hat nichts damit zu tun, uns zu sagen, wie schlecht wir sind und dass wir sowieso nicht länger. Das ist nicht ein zerbrochener Geist und das ist auch nicht geistliche Armut. Weil wenn wir uns selber verurteilen, uns selber fertig machen, ist das sehr destruktiv und bringt am Schluss nicht Glück, sondern genau das Gegenteil. Es ist vielmehr ein Bewusstsein, dass wir Gottes Hilfe brauchen, dass wir wissen, hey, ich bin auf Gott angewiesen, dass er in meiner Situation eingreifen kann. Weil wenn wir dann voll Selbstverleugnung sind, dann bringt das sicher nicht Glück und bringt sicher nicht, dass wir das Reich Gottes erben. Weil einer, der geistlich arm ist, der weiss, ich arbeite es selber nicht, ich brauche Gottes Hilfe und ich kann es eh nicht selber, ich habe nichts zu verlieren und darum kann der mutige Schritte mit Gott wagen. Weil wir wissen, wir sind abhängig von Gott, dann können wir einfach mutig sein, das hat mit geistlicher Armut zu tun. Also geistliche Armut befeigt uns irgendwo, mutige Schritte mit Gott zu wagen. Das führt uns eigentlich zu dem dritten Teil vom Vers, das heisst, die geistlich arm sind, die werden das Reich Gottes erben. Und hier machen wir noch mal kurz Gedanken, oder ich stelle eine Frage in dem Sinn, was kommen euch für Leute sind aus der Kirchengeschichte, aus der Vergangenheit, die Grossartiges mit Gott haben bewegt? Sagt mal ein paar Namen, kann aus der Bibel sein oder aus der Kirchengeschichte. Was kommen euch für Namen sind von Leuten, die Grosses mit Gott haben geschafft oder erreicht haben?
Konstantin.
Ja, weiter. Luther, ja. Nein, du müsstest Luther, sonst... Bonhoeffer. Ah, etwas, was schon Boden gekriegt, auch nicht, aber... Der Noah. Ich sage einfach etwas, ich verstehe das nicht so gut, darum sage ich einfach irgendeinen Namen. Kommen noch andere Sinn? Der Moses. Der Abraham. Du bist ein Zinzendorf, gell? Oder Evan Roberts und so weiter. Der Paulus. Der John G. Lake. Da ist der Wall ein besonderes Fan von dem. Das sind alles Leute, überlegen euch mal so ein bisschen den Charakter von diesen Leuten. Und dann merken wir, die haben alle eine Haltung von geistlicher Armut. Wenn man schaut, was der Luther hat geschrieben hat, der Luther war sehr, sehr ein demütiger Mensch. Am Schluss von seinem Leben ist von ihm noch, quasi in der Nacht von seinem Tod, ist von ihm ein Zettel gefunden worden, was quasi das Letzte, was er geschrieben hat. Und dort hat er drauf geschrieben, wir alle, das ist für mich ganz ein schöner Vers, wir alle sind Bettler, das ist wahr. Also für mich stimmt es einfach mal. Aber der Luther hat mit dem etwas ausgedrückt. Er hat gesagt, schau, eigentlich am Schluss sind wir nichts als abhängige Menschen von Gott. Und einer, der so viel hat bewegt, eine ganze Reformation hat ausgelöst, eine ganze Veränderung der gesamten Kirchenlandschaft hat ausgelöst. Er hat gesagt, schau, eigentlich sind wir völlig abhängig von Gott. Und das hat es wahrscheinlich gebraucht, dass das ist passiert, was im Leben ist passiert. Also geistliche Armut bringt uns in eine Position, dass Gott kann wirken kann. Das ist eigentlich das, was der Vers auch sagt. Es heisst, glücklich sind die, die geistlich arm sind, weil ihnen gehört das Reich Gottes. Ich glaube, das hat wie ein breites Bedeutungsspektrum. Auf der einen Seite heisst es, wenn wir geistlich arm sind und merken, hey, ich habe Fehler in meinem Leben. Ich länge wie nicht, für mit Gott Beziehung zu haben. Es längt für mich nicht. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Der positioniert das uns oder bringt das uns in eine Position, wo wir können sagen, hey Gott, ich brauche dich. Jesus, ich brauche deine Vergebung. Und das, die Haltung, gibt uns Zutritt ins Reich Gottes, gibt uns Zutritt im Himmel, gibt uns Zutritt zu einer Beziehung zu Gott. Auf der anderen Seite heisst es, glaube ich, so, in Bezug auf Gottes Wirken, wenn ich weiss, ich schaffe es selber nicht, ich weiss aber, ich habe einen starken Gott, der kann in mir Grosses tun, der schafft es Raum, dass Gott wirken kann, wenn ich nicht stolz bin und nicht auf der anderen Seite auch nicht selbstkritisch, sondern weiss, ich bin abhängig von dem Gott, dass er in mein Leben hineinwirkt. Dort tut das Tor auf, dass Gott Wunder tun, dass Gott grossartiges wirken kann. Und das ist das, was ich glaube, was all die Leute aus der Kirchengeschichte so stark hat ausgezeichnet, wo eben viel mit Gott haben bewegt. Und ehrlich gesagt fühle ich mich in ganz vielen Bereichen geistlich arm. Schon nur, wenn es darum geht, dass ich euch heute Abend etwas erzählen soll. Ich kann sehr wohl mir irgendwie Sachen überlegen. Ich kann meine Bibelkommentare vornehmen und Bibellexikon. Das habe ich alles gemacht, habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber wenn Gott nicht in eure Herzen redet, wenn Gott nicht zu uns redet heute Abend, dann sind das furchtbar leere Worte. Wir haben vielleicht eine nette Zeit gehabt, aber es hat nichts in uns bewegt. Ich fühle mich ehrlich gesagt sehr, sehr arm, geistlich arm hier vorne. Und bin völlig abhängig, dass Gott irgendwie zu uns redet. Ich finde ein ganz gutes Bild für wie geistliche Armut hilfreich ist, ist in Bezug auf Heilung. Wenn ich für Leute bete, dann muss ich eine Haltung nehmen von geistlicher Armut, sagen, schau Gott, ich kann niemanden heilen. Ich habe noch nie jemanden geheilt, ich werde es auch nie können. Aber ich vertraue, dass du es kannst durch mich. Und ich glaube, mit dieser Haltung werden wir wie zu einem Kanal von Gottes Wirken. Und darum heisst es, der geistlich arm ist, dem gehört das Reich Gottes. Der geistlich arm ist und dem unten nimmt das Reich Gottes Gestalt an. Ich fühle mich geistlich arm, wenn es um die Erziehung von meinen Kindern geht. Vielleicht fühlt ihr mich geistlich arm, wenn es um die Erziehung von euren Eltern geht. Das ist ja auch immer etwas Wichtiges, gell? Sorry, so manchmal stehe ich einfach an, denkst, Herr, jetzt brauche ich eine Idee, ich weiss nicht, wie ich soll. Und ich glaube, es ist gesund, wenn wir so eine Haltung haben, nicht selbstkritisch, nicht verurteilend, sondern zu wissen, hey Gott, ich brauche dich. Und dann tun wir uns auf für sein Wirken. Wie schon gesagt, der David ist einer, der geistliche Armut sehr stark gelebt hat. Er war ein grosser Krieger, ein grosser Herrscher, aber er hat sich selber sehr gut einschätzen können. Er schreibt im Psalm 131,1: Herr, mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu gross oder zu wunderbar für mich sind. Finde ich eine sehr starke Aussage vom dann zumal mächtigsten Mann der Welt. Der David war der Herrscher von der Nation, die die einflussreichste und wichtigste Nation war zu seiner Zeit. Er war wahrscheinlich der reichste Mann und gleichzeitig der mächtigste. Bei uns ist das heute nicht ganz gleich. Die Reichsten sind nicht unbedingt die Mächtigsten. Aber es wäre irgendwie Bill Gates und Bill Gates ist zwar nicht mehr der Reichste, aber es ist einer der Reichsten, gekoppelt mit dem Obama und mit dem Putin zusammen. Etwa so könnt ihr euch den David vorstellen. Alle drei in einer Person. Und Merkel ist, glaube ich, die zweitmächtigste Person auf der Welt. Die auch noch dazu. Und er schreibt da von sich selber: Mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu gross oder zu wunderbar für mich sind. David sagt, ich gebe mich nicht mit komplizierten Sachen ab, sondern ich weiss, ich bin abhängig von Gott. Dort, wo ich stehe, ist nur Gott zu verdanken. Und darum brauche ich ihn auch für dort, wo ich hergehe. David hat sich völlig abhängig von Gott gewusst und darum glaube ich, hat er das gelebt, was er gelebt hat? Ist er zu dem Mann geworden, der er war? Ich glaube, es kann man als geistliche Armut bezeichnen. Bei seinem Sohn finden wir etwas sehr Ähnliches. Sein Sohn hat Salomo geheissen. Und als ich auf der Google-Bildsuche habe Salomo eingegeben, habe ich mir Bildschirm voll Turnschuhe angeschaut. Aber mit dem wollte ich nicht sagen, dass Salomo ein Turnschuh war, aber ich wollte euch nicht die Turnschuhe vorenthalten. Genau. Im 1. Könige 3 wird berichtet, wie der Salomo ist König geworden. Und dann wird der König, oder im 2, dann wird der König, und im 3 begegnet Gott ihm in einem Traum. Oder David ist gestorben, der mächtigste Mann der Welt, und der reichste. Dann kommt der Salomo, sein Sohn, ein junger Bursch, und wird auch zum mächtigsten und reichsten Mann der Welt. Und dann sagt Gott ihm im Traum: Du kannst dir etwas wünschen, was du brauchst für deine Regierungszeit. Und dann kommt beim Salomo so eine Haltung von geistlicher Armut zum Ausdruck. Und er sagt: Gott, wie soll ich das grosse Volk von dir leiten? Ich bin jung, bin unerfahren. Was ich brauche, ist ein hörendes Ohr. Er sagt: Ich brauche ein Ohr, das deine Stimme hört. Ich brauche ein Ohr, das hört, was du sagst. Dass ich das grosse Volk leiten kann. Und er drückt mit dem aus: Schau, ich bin von dir abhängig, ich brauche deine Hilfe. Und spannend ist, mit dieser Haltung hat Gott ihm am Schluss viel mehr geschenkt, als er darum bittet. Er hat um ein hörendes Ohr gebeten und Gott hat ihm Weisheit gegeben. Weisheit hat damit zu tun, dass wir das wahrnehmen, was Gott tun will. Dass wir Gottes Willen wahrnehmen. Also das nehme ich aus diesem Vers, genau. Und Gott hat ihm noch viel mehr gegeben, hat ihm noch Reichtum gegeben, hat ihm Bewahrung vor seinen Siegen über seine Feinde gegeben und hat ihm Ehre gegeben. Also Salomo ist zum einflussreichsten Mann der damaligen Zeit geworden. Nur in viel grösserem Maße, als es dein Vater war. Und ich glaube, was ihn dorthin gebracht hat, ist die Haltung von geistlicher Armut, von einem zerbrochenen Geist, der sagt: Gott, ich kann es selber nicht. Aber ich weiss, du bist mächtig in mir und du kannst es tun. Also geistliche Armut richtet uns irgendwo auf Gottes Wirken aus. Es positioniert uns, dass Gott kann wirken und Grosses tun kann. Es hat der David gross gemacht und es hat der Salomo zum einflussreichen Herrscher gemacht. Wenn man aber eine Haltung von geistlicher Armut verpasst, hat das eigentlich fatale Folgen. Wo Jesus seine Bergpredigt gehalten hat, hat es darunter ein paar Leute gegeben. Dann hat man Gesetzeslehrer gesagt, Pharisäer oder Sadduzäer. Das war eine Gruppe von Leuten, die eigentlich sehr stolz war. Sie haben das Alte Testament sehr gut gekannt und haben gewusst, wir wissen, wie der Karren läuft. Wir leiten die Nation seit Jahren und wir sind der Töff. Wir wissen, wie das hier läuft. Und dann kommt Jesus und erzählt von diesen Sachen, tut Wunder und Zeichen, erzählt vom Reich Gottes. Und sie haben sich dem völlig verschlossen. Mit geistlicher Armut haben sie nichts anfangen. Und die Folge von dem war, dass sie nie in eine Beziehung mit Gott treten, in eine lebendige Beziehung mit Gott treten. Zum Glück lesen wir von ein paar wenigen Pharisäern, die das gemacht haben, wie Nikodemus, wo irgendwo die haltigen Tage noch gesagt, Jesus, zeig mir, wie ich von neuem geboren werde. Er hat eine Ausnahme gebildet. Aber die meisten Pharisäer haben sich dem verschlossen. Und sind nie Teil von dem geworden, was Jesus gebracht hat. Und das ganze Alte Testament darauf hinweist, das, was sie vertreten haben. Sie sind nie Teil geworden von diesen Wundern und Zeichen. Sie haben sich dem immer verschlossen, weil sie stolz waren und keine geistliche Armut hatten. Und darum, für Teil vom Reich Gottes zu sein, Teil von Gottes Familie zu sein, ist geistliche Armut eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, es ist ganz wichtig für uns persönlich, um Teil von Gottes Reich zu werden, aber auch für unser Umfeld. Wenn wir eine Haltung von geistlicher Armut einnehmen, kann Gott durch uns wirken, kann Gott uns als Kanal brauchen von seinem Wirken. Ich bin mir bei Vorbereitung ganz neu wie bewusst worden, hey, ich muss neu so eine Haltung einnehmen. Ich glaube, es ist ein Training und etwas, das wachsen kann in uns. Ich glaube, wir haben das alle. Ich glaube, es ist etwas, was uns als Oberländer wie ein bisschen auszeichnet, irgendwo demütig zu sein, zurückhaltend zu sein. Aber die geistliche Armut nicht zwingend mit Zurückhaltung zu tun, sondern einfach mit einem Wissen, ich bin von Gott abhängig. Es hat nicht damit zu tun, nicht mutig zu sein. Es ist in der Haltung, die schreit, Herr, ich will mehr von dir. Ich merke, das, was ich habe, längt nicht und ich brauche dein Eingreifen. Und das wird am Schluss eigentlich ganz, ganz konkret. Ich weiß nicht, wo du nächste Woche grosse Herausforderungen hast und du merkst, hey, dort stehe ich an. Vielleicht hast du einen schwierigen Chef, wo du merkst, da ist mir jetzt die letzten Wochen immer massiv auf irgendetwas gegangen. Dann nervt mich wirklich. Und dann merkst du, hey, dort brauche ich Gottes Eingreifen. Dort brauche ich eine Veränderung von dieser Situation. Und dann hilft es, eine Haltung von geistlicher Armut einzunehmen. Sagen, Gott, ich schaffe es selber nicht. Ich kann diesen Menschen nicht verändern. Und mich auch nur zu einem gewissen Grad. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dein Eingreifen. Und ich glaube, mit dieser Haltung tun wir uns wie Gottes Wirken öffnen. Und mit dem kann sein Reich, kann sein Wirken reinbrechen. Die werden das Reich Gottes erben, die geistliche Armut leben. Oder vielleicht merkst du, ich habe massiv Kritz mit meinen Eltern. Sie sehen es nicht ganz so wie ich. Und dort wäre es vielleicht auch daran, zu sagen, Herr, wir brauchen dein Wirken. Wir brauchen deine Hilfe. Vielleicht hast du irgendwo eine Krankheit in deiner Familie, in deinem Umfeld. Merkst du, hier braucht es Gottes Eingreifen. Dann hilft geistliche Armut. Vielleicht hast du einen Schulkollegen, der schon lange mit ihm über Jesus reden will, der schon lange irgendwie willst ein bisschen mehr erleben, dass er Gott erlebt irgendwo. Dann hilft es, die Haltung einzunehmen. Sagen, Gott, ich arbeite selber nicht. Ich vertraue aber, geistliche Arbeit und Armut hat viel damit zu tun, dass ich vertraue, dass Gott eingreifen kann. Und ich möchte euch ermutigen, heute Abend, wie eine Haltung von geistlicher Armut einzunehmen. Auf der einen Seite sagen, ich habe es selber nicht. Ich merke, ich habe es probiert, habe es aber nicht geschafft. Und zweitens Gott zu vertrauen, sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du hier kannst reinwirken. Und es ist eine Verheißung, wenn wir die Haltung einnehmen, dann erleben wir das Reich Gottes, dann erben wir das Reich Gottes. Und vielleicht bist du heute Abend da und hörst das erste Mal vom Reich Gottes, dass Gott diese Beziehung anbietet. Und dann glaube ich, dann gilt der Vers ganz besonders für dich. Jesus hat das predigt zu einem Haufen von Leuten, zu seinen Jüngern, aber auch zu ganz viel vom Volk, die keine Ahnung hatten, von was er da genau redet. Und er sagt, schau, du die Haltung einnimmst von der geistlichen Armut, dann kannst du Teil werden vom Reich Gottes. Und der einzige Weg, dass wir mit Gott in Beziehung treten können, und das Einzige, da kommt es wieder. Und das Einzige, was mir helfen kann, ist, dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Jesus ist stellvertretend für unsere Fehler. Gestorben wir alle. Wir alle haben so viele Fehler, schaffen es nicht, das zu erfüllen, was Gott eigentlich fordert. Der Einzige, der das gemacht hat, ist Jesus. Trotzdem ist er unschuldig hingerichtet worden. stellvertretend für dich und mich, damit wir können Beziehung mit Gott haben, können Teil werden vom Reich Gottes. Und wenn wir sagen, Herr, Jesus, ich habe so viele Fehler gemacht, ich bitte dich, vergib du mir und komm du in mein Leben, dann werden wir Teil vom Reich Gottes. Hat er mit geistlicher Armut zu tun, zu sagen, ich kann es selber nicht, ich brauche aber dich. Und wenn das dich anspricht, heute Abend, dass ich dich sehr ermutige, red mit jemandem, der neben dir sitzt, oder komm führen, wir würden uns sehr gerne mit dir weiterreden, mit dir beten, oder hinten im Ministry-Team, dort, wo gross UNIDA steht, würden wir gerne mit dir darüber reden. Und auch wenn du sonst irgendwo heute Abend merkst, hey, hier habe ich echt eine herausfordernde Situation, hier weiss ich nicht, wie ich morgen das machen soll, wie ich meinem Chef begegnen soll, wie ich mit meinen lieben Eltern soll. Hey, dann geht ins Ministry und redet mit diesen Leuten. Ich werde mich sehr ermutigen, heute Abend wie neu Gott zu vertrauen und zu sagen, ich vertraue dir, dass du meine Situation kannst verändern kannst. Dass du mich als Werkzeug brauchst, dass dein Reich gebaut wird. Und ich werde jetzt zum Schluss wie als Schritt wie für die Entscheidung, hey, will neu Gott vertrauen, dass er reinwirken kann, euch einladen, aufzustehen, dass wir zusammen aufstehen, zusammen beten und sagen, Gott, ich kann es selber nicht, ich vertraue dir aber, dass du in meine Situation reinwirkst. Jesus, wir danken dir für den Abend, wir danken dir für die Bibel, wir danken dir für dein Wort, Herr, das uns so ermutigt. Danke für den Vers, der uns sagt, dass wenn wir einsehen, dass wir selber nicht können und deine Hilfe brauchen, dass du reinwirkst. Und deine Kraft ist nicht klein, sondern deine Kraft ist gross. Und wenn wir dir vertrauen, dann verheißest du, dass du wirkst. Und ich bitte dich jetzt ganz konkret um dein Wirken in all diesen Situationen, wo wir uns dir herlegen, wo wir sagen, hier brauchen wir deine Hilfe. Herr, ich bitte dich, dass du Wunder tust, dass du tiefe Veränderungen schenkst. Geh in Beziehungen rein, vorgesetzte Beziehungen in Familien rein, dass du dir Frieden schenkst. Ich spreche Frieden aus, spreche das Reich, die Kraft vom Reich Gottes aus in die Situationen rein. Dort, wo wir anstehen und merken, wir brauchen Heilung, wir brauchen Gesundheit von dir, danke, dass du Wunder tust. Haben wir dir Vertrauen, dass du etwas Grosses tust. Hey, du bist ein guter Gott, der gut schenken will. Und ich bitte dich, dass du uns neuen Glauben wächst, neue Haltung schenkst von geistlicher Armut und gleichzeitig mit deiner Kraft reinwirkst. Herr, geh dir jetzt Herzen berührst mit deinem Frieden, mit deiner Gegenwart. Herr, wir wollen sehen, wie dein Reich kommt, in grösserer Kraft sichtbar wird. Dank seiner Hilfe ist die Haltung von geistlicher Armut einzunehmen, dass du reinwirkst im Namen Jesus. Du bist ein guter Gott. Amen.